Dann würde ich jetzt mit einer Frage anfangen. Wie viele von Ihnen haben schon von In-vitro-Fleisch gehört oder gelesen? Außer natürlich den Titel von diesem Vortrag. Okay, nicht so viele. Okay, gut. Dann, ich habe mir überlegt, was könnte ich für Medienwissenschaftler anbieten? Und ich habe gedacht, am Anfang ist sicherlich ein schönes Video.
My name is Uma Palelli. I'm CEO of Memphis Meat. We started Memphis Meat to make eating meat delicious, safe, and healthy for everyone. We have had this technical breakthrough of using real meat cells to grow meat. The people that change the world. There is not enough resources to feed a growing world population. The greenhouse gas emissions from our process is 90% less than what traditional animal agriculture would cost. So today, what we are doing is something that we've been working on for the last 2 to 3 weeks, and we farmed meat cells from beef. We brought it over to the kitchen along with our team, and we also had a specialty chef named Dave Anderson. What we asked him to do is to recreate the experience of meatball. He took the meat that we grew, he used a recipe, Italian meatball recipe, and created a beautiful meatball, and we watched him cook it. We watched how the meatball reacted when it was put in a pan. We heard the sizzle, we smelled the meat that was being cooked, and it was exactly what you'd expect a beef meatball to smell like.
It tastes like a meatball. It's good.
You know, this is the first time a meatball has ever been cooked with beef cells that did not require a cow to be slaughtered. So, you know, this is a big and momentous occasion for us, and given that it tasted exactly like beef, it's one of the historic moments in the history of our company, and I'm glad you're here to capture it.
Das wurde jetzt im Januar dieses Jahres veröffentlicht. Was ist eigentlich In-vitro-Fleisch? In-vitro-Fleisch ist eine in eine Petrischale gezüchtetes Gewebe. Diese Grafik stammt aus unserer Webseite, die Webseite von dem Projekt Visionen von In-vitro-Fleisch, sowie das Logo WIF. Das ist die Abkürzung von unserem Projekt. Ich werde auch gleich in den nächsten Folien etwas mehr darüber sagen. Wie funktioniert eigentlich die Erstellung von In-vitro-Fleisch? Man kann unterschiedliche Zellen, in der Regel Stammzellen, Stammzellen von einem Tier mittels einer Muskelbiopsie. Und dann werden diese Zellen auf eine Petrischale weitergezüchtet, mittels einem sogenannten Wachstumsfaktor oder Nährmedium. Und diese Zellen entwickeln sich und wachsen und durchlaufen unterschiedliche Stadien, die jetzt nicht so interessant sind. Und am Ende formieren sie ein Gewebe. Also in der Idee von In-vitro-Fleisch geht man stark von der Identität oder Identität von Fleisch als Muskelgewebe. Und da könnte man, also dieser Wachstumsfaktor besteht aus unterschiedlichen Proteinen, Aminosäuren und so weiter. Und da hat man auf der Petrischale praktisch dieses Gewebe. Und hier wird gleich der Zusammenhang gemacht mit einem Burger, der dann sozusagen, wie wir dann gewohnt sind, sozusagen gekocht werden kann. Dazu werde ich auch später noch mal sagen. Wir haben von unserem Projekt eine Webseite, und da wollte ich ja gleich die Adresse geben. Titel der Projekte nochmal: Visionen von In-vitro-Fleisch, Analyse technischer und gesellschaftlicher Aspekte und Visionen von In-vitro-Fleisch. Und diese Webseite ist sozusagen, versteht sich als erste Informationsportal über In-vitro-Fleisch, über diese Innovation auf Deutsch. Das ist nicht eine Seite, die versucht, so wie das Projekt auch nicht versucht, irgendwelche Werbung für In-vitro-Fleisch zu machen oder In-vitro-Fleisch zu verkaufen, weil viele interpretieren das so intuitiv, sondern es ist ein Ort der kritischen Reflexion. Da haben wir auch eine Datenbank, da haben wir sozusagen Ergebnisse aus unseren unterschiedlichen Phasen des Projektes und so weiter. Und es ist ein Projekt im Sinne einer Technikfolgenabschätzung. Das ist, was vielleicht für Sie ein bisschen noch exotisch, was an meinem Institut gemacht wird, Ich werde aber später auch noch mal etwas darüber sagen. Auf der Webseite steht unter anderem auch eine, finde ich, sehr gelungene geschichtliche Darstellung der Entwicklung von In-vitro-Fleisch in Form von dieser Timeline, die meine Mitarbeiter sich ausgedacht haben. Und ich finde es gut, immer ein bisschen mit der Geschichte anzufangen. Woher kommt sozusagen die Idee oder auch von In-vitro-Fleisch? Die Idee von In-vitro-Fleisch ist schon ziemlich alt. Das geht zu bestimmten Visionären, also Leute, die sich ja einfach ausgedacht haben, schon in den 20., 30. Jahre des 20. Jahrhunderts. Also schon vor ungefähr 150 Jahren. Eine von denen ist John B.S. Haldane, der in dem Buch Possible Worlds and Other Essays, ein Essay über die Zukunft der Biologie, der wurde auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich habe aber allerdings das Zitat auf Englisch. Und in diesem Zitat stellt er sich vor, eine Welt, wo für die Gewinnung von Fleisch nicht mehr nötig ist, Tiere zu töten, sondern einfach direkte Gewebe und Muskeln, was wir von Tieren essen, direkt mittels so Verfahren der Wissenschaft züchten können. Eine andere, der mehr zitiert wird, alle von der, eigentlich von allen Innovatoren, ist Winston Churchill, der in seinem Essen seine Essay 50 Years Ends sozusagen diese berühmte Zitate geschrieben hat: We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing by growing these parts separately under a suitable medium. Damals blieben sie einfach die Visionäre, weil die sozusagen Wissenschaft dazu noch nicht gab. Wann kam sie? Das kam erstmal in den 50er Jahren. 1950 im Rahmen der Weltraumforschung von der NASA, um die Gewinnung von alternativen Essen für Astronauten, wenn sie im Weltraum sind. Aber natürlich wurde viel konkreter ab der 80er Jahren, dank der Entwicklung der Stammzellforschung und dann in den 90er Jahren der sogenannten Gebiete der Tissue Engineering. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, aber es ist einfach diese Verfahren, wo man Gewebe, also menschliche Gewebe praktisch züchtet, um zum Beispiel Transplantation zu ermöglichen und Regeneration, also aus medizinischen Zwecken. Also das erste Produktionsverfahren für In-vitro-Fleisch wurde in 1997 bereits patentiert. Und die ersten richtigen Stücke, Gewebestücke, die hergestellt worden sind, sind in 2000 und 2002. Erstmal in einem Kunstprojekt und zweitens in einem eher wissenschaftlichen Projekt. In diesem Kunstprojekt in 2000 finde ich sehr interessant, weil in normalerweise wird es sehr wenig zitiert, aber es ist ja wirklich so historisch, der Moment, wo sie erstmal etwas gezüchtet haben. Und da haben sie die Abbildung in einer Publikation von Kat und Zur, die sind ja zwei Biologe bzw. Naturwissenschaftler, die aber auch sehr viele Kunstprojekte machen. Und sie haben ein Bio-Art-Programm in Australien gegründet. Und die andere Abbildung ist aus der Ausstellung, bei denen sie sozusagen diese ersten Stücke, Gewebestücke verwendet haben. Und die Ausstellung, die Installation trug der Titel Disembodied Cuisine. Und eigentlich ging es hier darum, mehr im Rahmen eines Kunstprojekts sozusagen diese Gewebe herzustellen, um die Leute reflektieren zu lassen. Reflektieren über die Entwicklungen von Life Sciences, von Lebenswissenschaftlern, und wie dann sozusagen solche Entwicklungen auch tatsächlich in alltägliche Form verwandelt werden können und dann natürlich ein Kontakt mit jedermann, sozusagen nicht nur diejenigen, die jetzt sozusagen ein Organ brauchen für Transplantation, die krank sind, sondern wirklich jedermann. Und es geht darum, die Ausgrenzung von Medizin, also die Anwendung von medizinischen Technologien, um sozusagen eben Objekte aus anderen, in anderen Gebieten herzustellen. Und in 2002 wurde dann die erste im Rahmen eines jetzt rein naturwissenschaftlichen Projekts die erste Goldfisch-Explantate, Stücke von Gewebe von Goldfisch, die gedacht worden, wurden als Astronauten-Snack. Also immer noch im Rahmen dieser Weltraumforschung. Da gibt es dann andere interessante Etappen. In 2004 wurde eine Stiftung gegründet namens New Harvest, die jetzt eine von den wichtigsten Akteure in einem Diskurs über In-vitro-Fleisch ist. Und in 2008 PETA, das ist eine sehr große Tierschutz-, Tierrechtsorganisation, eigentlich organisierte ein Wettbewerb über 100 Millionen Dollar für die Produktion von einem marktfähigen In-vitro-Fleisch. Sie haben diesen Preis ausgeschrieben, wurde nie gewonnen, weil sie hatten einen Zeitrahmen festgelegt, ich glaube 5 Jahre oder 6, und innerhalb dieser Zeitrahmen hat niemand geschafft, tatsächlich eine marktfähige In-vitro-Fleisch zu stellen. Aber sie haben sozusagen diese, erstmal ist eine Ankündigung von einem Interesse von einer Tierschutz- oder Tierrechtsorganisation, die normalerweise eher kritisch oder gegen Fleischproduktion ist, aber die Natur, die sozusagen sehr positiv über diese Erstellung sozusagen sich von Anfang an positioniert hat. Und dann natürlich, und die haben dann sozusagen dieses Geld in die Finanzierung und Unterstützung von unterschiedlichen Doktorandenprojekten zum Beispiel umgewandelt. Also der Durchbruch, und da habe ich ja gleich eine Folie dazu später, kam wirklich auch für die Öffentlichkeit und auch einen medialen Umbruch. In August 2013, also vor ein bisschen mehr als 3 Jahren, als der erste In-vitro-Burger gänzlich aus Rinderstammzellen in London vorgestellt wurde. Ich habe auch ein Video dazu. Es kommt gleich. Und die andere, und diese Burger aber war sehr teuer. Die Erstellungskosten waren 300.000 Euro. Die Erstellungskosten für den ganzen Burger, und das war und immer noch ist ein wissenschaftliches Projekt. Deswegen sind die Kosten natürlich nicht jetzt ein Burger, der für den Markt gedacht ist. Ne? Und dann 3 andere Etappen in Oktober 2015, also letztes Jahr, war der First International Symposium on Culture Meat. In Januar dieses Jahres die Präsentation von dieser Memphis Meat, von denen wir das Video ganz am Anfang gesehen haben, diese Meatballs aus Verfahren von In-vitro-Fleisch. Und in Oktober dieses Jahres, also letzten Monat, war die Second International Conference on Culture Meat. Und so können Sie sehen, dass die Geschichte sozusagen von dieser Innovation doch sehr lang ist, aber sozusagen es ist ja eher ziemlich frisch, wo die erste, sagen wir so, Erfolge oder tatsächlich Enthusiasmus in der wissenschaftlichen Community gesehen werden. Genau, und was ist jetzt wichtig vielleicht, ist, was ist jetzt der Stand der Forschung? Also momentan ist keine Produktion von In-vitro-Fleisch in großem Maßstab möglich. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie morgen oder übermorgen oder von mir aus auch in 2 Jahren können Sie kein In-vitro-Fleisch im Supermarkt finden, werden Sie das nicht tun, weil das Verfahren, das Sie gesehen haben in diesem Video oder was wir später in diesen Pressekonferenzen sehen werden und so weiter, das sind ja Verfahren, experimentelle Verfahren für eine kleine Menge von Gewebe, von In-vitro-Fleisch. Wenn Sie denken, aber In-vitro-Fleisch will mehr oder weniger den Fleischkonsum revolutionieren, dann müssen Sie groß, big thing, ne? Müssen Sie groß produzieren. Und das ist ja noch nicht möglich. Es gibt eine Reihe von technischen Herausforderungen, gehe ich auch nicht so viel in Detail hier, zum Beispiel die Erfindung von geeigneten Zelllinien und Zelltypen, die sogenannten Gerüste, das sind so, wo die Zellen dann anhaften für die Entwicklung dann im Gewebe. die Konstruktion von geeigneten Bioreaktoren. Aber das Wichtigste, auch die wichtigste Herausforderung ist tatsächlich die Erfindung von einem geeignetes Nährmedium. Deswegen steht hier im Fett. Also Nährmedium oder Wachstumsfaktor ist diese sozusagen Medium, wo die Zelle wachsen in der Petrischale. Und momentan ist das effizienteste Medium abgebildet da, und das ist das sogenannte fetale Kälberserum, Fetal Bovine Serum. Diese fetale Kälberserum ist ein Serum gewonnen aus dem Blut von abgetriebenen Feten, Kühen. Das heißt, es ist weder Tier sozusagen frei, noch dieses Serum bietet eine Reihe von ethischen und wissenschaftstheoretischen Problemen, also und gesundheitliche auch. Also ethische Probleme, weil die Prozedur, mit der dieses Serum gewonnen wird, ist sehr schmerzhaft für die Väter, weil sie kriegen eine Punktion in den Herz ohne Anästhesie. Und da wird sozusagen diese frische Blut gewonnen. Und dann wird das Blut so verarbeitet, dass man das Serum gewonnen werden kann. Und diese Prozedur ist nachgewiesen sehr schmerzhaft für die Väter. Es gibt wissenschaftstheoretische Probleme, weil dieses Medium schwer standardisierbar ist. In der Lebenswissenschaft, in der Biologie, wenn man experimentell arbeitet, man muss einen gewissen Standard von Wiederholbarkeit gewährleisten. Und da man nicht weiß, woher die Kühe kommen, wie sie gehalten werden und so weiter, das widerspiegelt sich auf den Zustand, gesundheitlichen und so weiter, Zustand von den Fetten, kann man dieses Serum nicht standardisieren. Das ist ein großes Problem für die wissenschaftliche Community. Es gibt dann auch gesundheitliche Probleme, weil dieses Serum kann, und das ist auch nachgewiesen worden, bestimmte Krankheiten übertragen. Entschuldigung. Und deswegen ist es kein sozusagen sicheres Medium, wenn man denkt, dass man sozusagen ein Lebensmittel verkaufen wird. Das alles ist den Innovatoren sehr bewusst, und sie suchen und sie investieren sehr viel Forschung in Alternativen. Das machen übrigens auch andere wissenschaftliche Community, weil dieses Nährmedium wird in Zellkulturen, die jetzt nicht mit In-vitro-Fleisch zu tun, sondern die sogenannte Alternativmethode für Tierversuche, Testmethoden für Toxizität von Produkten und so weiter verwendet. Aber es bleibt einfach dieses Problem mit diesem Serum. Und deswegen, momentan ist der Stand der Dinge, es wird benutzt mit Magenschmerzen, könnte man sagen, von den Innovatoren. Und es stellt ein großes Problem dar. Und solange es nicht gelöst ist, kann auch keine tatsächlich überzeugende, marktfähige In-vitro-Fleisch hergestellt werden. Die Innovatoren bleiben positiv. Es gibt ja so einige, die sagen, dass die ersten Produkte in 3-5 Jahren auf den Markt kommen können. Ich und viele andere sind sehr skeptisch. Die sozusagen Enthusiasmus von den Innovatoren ist etwas, das sehr bekannt ist. Sie müssen sich auch profilieren und natürlich ihre Ideen gut verkaufen. Und eine andere Art von Prognose, die gemacht wird, ist, dass schnell der Preis sich reduzieren lässt. Zum Beispiel Marktpost, das ist eine Figur, die wir auch später treffen werden, sagte letztes Jahr, dass der Marktpreis pro Hamburger sogar schon auf 11 Dollar gesunken werden kann. Was immer noch teuer ist, aber es ist natürlich nicht diese 300.000 Euro, was wir gehört haben, ist klar. Genau, und was ich ja dann in der geschichtlichen Rekonstruktion Ihnen gesagt habe, war dieser Durchbruch, was ich und anderen als Durchbruch definiert haben, am 5. August 2013. Wo als diese erste Burger aus Rinderstammzellen präsentiert worden ist. Das sind ja offizielle Presse Fotos, die man auf der Webseite von der Universität Maastricht finden kann. Und ich habe ein Video dazu. Allerdings das falsche Video, weil das richtige Video hat nicht jetzt funktioniert. Aber ist jetzt sozusagen eine mehr oder weniger Zusammenfassung von der BBC. Aber jedenfalls, da werde ich ja mehr dazu sagen später.
£200,000 to develop and was made by using stem cells taken from a dead cow. But scientists hope the technology will eventually reduce the cost of meat production and could even be the answer to growing demand for beef. Critics, however, say that eating less meat would be a much easier way to tackle predictive food shortages. Well, here's a little bit of reaction. This is the food critic, Hanny Ritzler, after tasting it.
I was expecting the texture to be more soft. There's really a bite to it. And there is quite some flavor with the browning. And I know there's no fat in it, so I didn't really know how juicy it will be. But there's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy. But the consistency is perfect. I miss salt and pepper.
I nicely put, missed salt and pepper. Well, that was Hanny's reaction. What about the food writer, Josh Schoenwald? He also tasted the burger. Listen to this.
Texture, the mouthfeel has a feel like meat. The, you know, what Hanny was just saying, the absence is, I feel like the fat. You know, like it's a leanness to it, but the bite, you know, feels like, a conventional hamburger. Again, this is kind of an unnatural experience in that I can't tell you over the past 20 years how many times I've had a burger without ketchup or any kind of or onions or jalapenos or bacon.
Well, the tasting of the burger was done before an invited audience of journalists. Needless to say, they had lots of questions for the scientists who developed it.
I think the big issue is, how do you overcome the yuck factor that people have and associate with cultured beef? How do you think people will change their attitude?
Well, so that's really a matter of how you market it, which is not my specialty, but the yuck factor may be sort of deconvoluted in a number of issues. One is just distrust towards any sort of lab or factory made product, right? Which potentially you can do this in your kitchen. You can grow your own meat. You have to know 8 weeks in advance what you want to eat. But if you are afraid of that part of the technology and of the put it into human hands, then you could do that, or any scale in between. So that comes with every new technology.
Der letzte, der gesprochen hatte, ist Mark Vost, da war er auch geschrieben, aus der Universität Maastricht. Und er ist der Vater, könnte man sagen, von diesem Burger in 2013. Und der ist einer der wichtigsten oder vielleicht der berühmteste Wissenschaftler, der an In-vitro-Fleisch forscht. Der ist schon lange dabei und der hat sozusagen eine sehr engagierte Wissenschaftlergruppe an der Universität Maastricht. Und angeblich, sagt neulich ein Kollege von mir, die Universität Maastricht, nachdem sie am Anfang ein bisschen skeptisch war mit diesen Forschergruppen und so weiter, jetzt wirbt sie sehr stark mit dem Mark Vost. Es gibt in Maastricht sogar Busse, die so seine großen Gesicht haben und sagen, kommen Sie nach Maastricht, ihr forscht Mark Vost oder sowas. Jedenfalls sozusagen, es gibt ja andere Forschergruppen auf der Welt, vor allem in den Silicon Valley in Kalifornien und unterschiedliche auch Startups in den USA. Manfred Meats war aus den USA, wie Sie vielleicht von den Akzent sozusagen wieder erkannt haben. Es gibt ja dann aber auch Forschergruppen in Israel und in Schweden. In Deutschland gibt es niemanden, der sich explizit mit In-vitro-Fleisch beschäftigt. Aber es gibt natürlich sehr viele Forscher im Bereich Tissue Engineering und auch ähnliche, sozusagen naturwissenschaftliche Bereiche. Ich möchte ganz gerne ein bisschen mehr an diesen Event von 2013 bleiben, weil vielleicht für Sie auch interessanter sein kann. Es gibt auf der Seite von der Universität Maastricht gibt es auch ein Video, das diese Event rekonstruiert. Hier ist es nicht gelaufen, weil Acrobat Reader nicht sozusagen oder irgendwie was nicht an der letzten Stand war. Aber Sie können an Google oder recherchieren und dann können Sie das selber sich angucken, wenn Sie Interesse haben. Also diese sozusagen Art von Präsentation war eine hybride Mediaveranstaltung, etwas zwischen einer Pressekonferenz, wo man eben eine Innovation klassischerweise präsentiert, und eine Art Cooking Show, weil Sie haben gesehen, es gab zwei Experten, die dann den Burger sogar so probiert haben und dann in ihren Kommentaren gelassen haben und so weiter. Und diese Präsentation, also und diese so Pressekonferenz fand in London statt in August und wurde mit einem Video zusammen begleitet, das zum ersten Mal an dieser Veranstaltung gezeigt worden ist. Ich werde dann nach dieser Folie Ihnen das Video zeigen. Das ist frei verfügbar im Internet und es ist eine der wichtigsten Videos für sozusagen die Entwicklung von dieser Innovation. Und diese Präsentation, also diese ganze Event plus das Video, sozusagen markierte einen Durchbruch in Innovationsprozesse von In-vitro-Fleisch. Und andere definieren diesen Durchbruch in zwei Hinsichten, einen medialen Durchbruch und auch einen ontologischen Durchbruch, was auch vielleicht auch zusammenhängt. Ein medialer Durchbruch war die Art und Weise, wie diese Innovation, wie In-vitro-Fleisch präsentiert worden ist, änderte sich mit diesen Veranstaltungen. Also ich hatte ein bisschen Ihnen vorher die Geschichte erzählt und Sie haben gehört, dass außer diese Kunstprojekte sozusagen, was ein bisschen außer Seite war und auch so geblieben ist und nicht so viele Resonanz tatsächlich im Publikum gehabt hat. Natürlich für die Kunstexperte schon, aber für das sozusagen ein großes Publikum nicht so viel Resonanz gehabt hat, blieben bis 2013 eigentlich die Darstellungen, die Erzählungen und die auch mediale, visuelle Darstellungen von In-vitro-Fleisch ziemlich begrenzt auf fachwissenschaftlichen Journalen. Ich habe hier zwei Abbildungen von Zellen oder Gewebe als Beispiel. Und da kann man wirklich in diese wissenschaftlichen Publikationen durchblättern und man findet solche Abbildungen. Die sind natürlich für jemanden, der fachfremd ist, ziemlich schwer zu assoziieren mit In-vitro-Fleisch, was man auf den Tellern jeden Tag mehr oder weniger finden kann. Und diese Abbildungen natürlich sind in spezifische Fachjournalen und nur zugänglich für Experten. Und diese Kunstprojekte waren auch nicht für die Masse zugänglich. Das hat natürlich auch mit denen, wie die Kunst ein bisschen arbeitet. Aber sozusagen diese Darstellung in den Kunstprojekten spielte viel mit dieser Ambiguität und diese Entgrenzung von medizinischer Forschung bis hin zu den Alltag, was ich Ihnen schon erzählt habe. Und es ist ja wirklich mit diesen Pressekonferenz-Events, mit diesem Video, was ich jetzt zeigen werde, dass etwas zugänglich für die Öffentlichkeit gemacht worden ist. Und das hatte natürlich auch eine große Aufmerksamkeit für die Journalisten und seitdem ist die Aufmerksamkeit immer größer geworden. Es war auch ein ontologischer Durchbruch, könnte man sagen. Ontologie bedeutet also so Wissenschaft des Wesens, weil man hat, ich habe so geschrieben, Vervollständigung der Konstruktion von In-vitro-Fleisch als die Lösung der heutigen Probleme der Fleischproduktion und des Fleischkonsums. Also früher war sozusagen in vitro Fleisch ein Ergebnis, wollte ein Ergebnis von einer wissenschaftlichen Entwicklung von den Stammzellforschung, Tissue Engineering und so weiter. Und seit sozusagen diesem Event in den Diskurs wird in vitro Fleisch zunehmend präsentiert als die Lösung für die Ernährung der Zukunft. Na, und die Lösung für die viele Probleme, die heute Fleischproduktion und Fleischkonsum bereiten. Deswegen wird assoziiert mit einer viel größeren Narrative, und zwar mit der Zukunft der Ernährung, weil eigentlich die Innovatoren zielen darauf hin, den normalen traditionellen Fleisch mit In-vitro-Fleisch zu ersetzen. Kann auch sein, dass es dauert in Etappen und so weiter, aber die Idee ist, in Zukunft werden wir nicht mehr Fleisch konsumieren, wie wir das kennen, wie heute, sondern eben In-vitro-Fleisch. Genau. Und jetzt möchte ich Ihnen, damit es ein bisschen klar wird, das Video zeigen, das eben in dieser Pressekonferenz gemacht worden ist. Ja.
Sometimes a new technology comes along and it has the capability to transform how we view our world. I like to look at technology opportunities where technology seems like it's on the cusp of viability. And if it succeeds there, it can be really transformative for the world.
The story of human evolution is one that is intimately tied to meat. Once we started cooking meat, then we could get lots of energy, and that energy enabled us to have big brains and become physically, anatomically human. Hunters and gatherers all over the world are very sad if, for a few days at a time, the hunters come back empty-handed. The camp becomes quiet, the dancing stops, and then somebody catches some meat. They bring the prey into the camp, or nowadays into somebody's back garden with a barbecue. Everybody gets excited to come and share the meat. It is ritually cut and passed out to people. We are a species designed to love meat. Feeding the world is a complex problem. I think people don't yet realize what an impact meat consumption has on the planet.
We have a vision in our minds of, you know, there's this pristine farm, it's got a couple cows, a couple chickens, but that's not actually how meat gets produced today.
70% of the antibiotics used in the United States now are not used on people, they're used on animals in agriculture because we keep them in such inhumane, overcrowded conditions.
When you see how these cows are treated, it's certainly something I'm not comfortable with.
If you eat a lot of meat, you're 20% more likely to have a chronic disease like cancer or heart disease just because of the fat and what's in the fat. 18% of our greenhouse gas emissions come from meat production. We're also using something like 1,500 gallons of water to produce just 1 pound of meat. Meat takes up about 70% of our arable lands. There's no question that if we were able to shift more of our land into intensive fruit and vegetable production, we'd be able to feed a lot more people a lot healthier diet. With the global population growing from 7 billion to 9 billion people, by 2050, the demand for meat will double. We can't just continue doing what we've been doing. Unless we make some changes in how we produce meat on this planet, we're in for a terrible reckoning. What climate change is going to do is going to change resource distribution. And in a modern world where we have Paleolithic mines and contemporary weapons, that's really dangerous.
There are basically three things that can happen going forward. One is we will all become vegetarian. I don't think that's really likely. You know, the second is we ignore the issues, and that leads to continued environmental harm. And the third option is we do something new.
Meat is muscle. Muscle from an animal. By our technology, we actually are producing meat. It's just not in a cow.
I'm a physician and I do mostly cardiovascular research, making tissues, especially blood vessels for bypass grafting. The stem cell techniques are very useful for growing beef. We take a few cells from a cow, muscle-specific stem cells that can only become muscle. There's very little that we have to do to make these cells do the right thing. They divide by themselves, and if we provide those anchor points, the future tendons, they will self-organize into muscle. So a few cells that we take from this cow can turn into 10 tons of meat.
Some people think this is science fiction. It's not real, it's somewhere out there. And I actually think that's a good thing. If what you're doing is not seen by some people as science fiction, it's probably not transformative enough. It's really just a proof of concept right now. We're trying to create the first cultured beef hamburger. From there, I'm optimistic we can really scale by leaps and bounds.
20 years from now, if you entered the supermarket, you would have the choice between two products that are identical. One is made in an animal. It now has this label on it that animals have suffered or have been killed for this product, and it has an ecotax because it's bad for the environment. And it's exactly the same as an alternative product that is being made in a lab. It tastes the same, it has the same quality, it has the same price, or is even cheaper. So what are you going to choose? From an ethical point of view, it has only benefits.
The more we're aware of how this whole system fits together, I think the more interest there is on the part of consumers in a completely different system altogether.
Meat consumption was part of the human species. It's been fantastically beneficial for us. And now, by some horrendous irony, it's become part of a system that threatens our species. We have to do something about it.
Was dieses Video ist ein Prototyp für sozusagen die Narrative, mit dem In-vitro-Fleisch sozusagen präsentiert wird. Und das ist sozusagen eine typische Narrative von Win-Win-Strategy. Das heißt, Sie haben ja gehört, was Mark Post gesagt hat, it has only benefits. Das hat nur sozusagen Gewinne. Deswegen es gibt Win-Win. Es gibt Vorteile für den Menschen, für das Tier und für die Umwelt. Und diese Narrative finden Sie auf viele Startup-Companies und auf die Webseite von Mark Post etc., wenn Sie das gucken. Diese Narrative, diese typische sozusagen Innovation, die eigentlich nur positive Seite sozusagen mit sich bringt, ist etwas überhaupt nicht Neues für In-vitro-Fleisch. Das gehört ein bisschen zu Innovationsprozess in Lebenswissenschaften. Das hat auch mit der Veränderung des Systems, mit also Durchdringung von Marktkriterien in den System, der Finanzierung von den Lebenswissenschaften und so weiter und so fort. Das wäre der Raum für einen anderen Vortrag. Aber wir bleiben bei In-vitro-Fleisch. Und was bei In-vitro-Fleisch ist, ist das Natürliche, diese Botschaft und diese Idee von In-vitro-Fleisch anhand auch von vielen Daten und Projektionen. Was sind die Umweltauswirkungen, die Auswirkungen für die Tiere, Auswirkungen für die menschliche Gesundheit konstruiert wird. Und ich werde nicht in Detail gehen, das ist eine Abbildung aus einer ersten Studie von 2011, eine wissenschaftliche Studie über den Lifecycle Assessment von In-vitro-Fleisch. Was bedeutet Lifecycle Assessment? So übersetzt auf Deutsch ist Lebenszyklusanalyse. Was auch an meinem Institut gemacht wird, nicht über In-vitro-Fleisch, aber über andere Sachen. Und es bedeutet, was sind die Footprint, ne? Also der Fußabdruck und die Umweltauswirkungen von bestimmten Produkten. Und hier sind sensationale Ergebnisse dabei gekommen. Also wenn Sie sehen, in Orange ist dann traditionelle Fleisch abgebildet und in Blau ist In-vitro-Fleisch. Und bei den sozusagen Treibhausgasemissionen und den Verbrauch von Boden und von Land ist tatsächlich das Verhältnis unschlagbar. Es ist ein bisschen weniger positiv bei dem Verbrauch von Strom, aber sozusagen, was man einspart, was die Umweltauswirkungen geht, ist ziemlich sensationell. In 2015, also letztes Jahr, ist eine neue sozusagen Studie rausgekommen, die ein bisschen differenziert ist und sozusagen festgestellt hat, dass die Vorteile doch nicht so sensationell sind als in dieser ersten Studie von In-vitro-Fleisch. Ich will jetzt nicht so in viele Details gehen. Vielleicht ist also eine wichtige Sache, die schon in der Studie von 2011 war, aber viel evidenter hier geworden ist, ist der Verbrauch von Strom. Bei Erstellung von In-vitro-Fleisch man braucht sogenannte Bioreaktoren, wo die Zellen wachsen und die Gewebe ins Gewebe werden. Und die benötigen viel Strom. Und man hat zum Beispiel verglichen, wie viel Strom würde man brauchen. Und wenn man eine Massenproduktion von In-vitro-Fleisch abzielt, genauso viel wie jetzt sozusagen die sogenannte industrielle Produktion von Fleisch macht. Und die Vorteile bei dem Strom zum Beispiel liegen nur bei Rindfleisch. Aber bei der Erstellung von Geflügelfleisch oder Schweinefleisch sind die Vorteile nicht so sehr. Das bedeutet, man spart nicht so viel Strom. Warum? Weil und man hat verglichen mit der sogenannten Massentierhaltung, also industrielle Produktion, weil Geflügel- und Schweineproduktion am Maximum effizient ist. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt von dem Skandal von letzte Woche gehört haben, vor ein paar Tagen, wo so ein Weißbetrieb von Hühnern von einem kranken Vogel praktisch verseucht wurden und alle 30.000 Geflügel mussten getötet werden. Und bei der Beschreibung ist es so, dass das ist eine kompakte Anlage, wo die Geflügel nie in Kontakt mit draußen, auch nie, sie haben ein bestimmtes Lüftungssystem und so weiter, das heißt, kein Kontakt mit draußen haben, sozusagen. Und so ist sozusagen bei solchen Tierhaltungen ist so rein auf effizient und auf Umweltauswirkungen maximiert, das heißt effizient von Strom. Und bei solchen Massbetrieben ist sozusagen der Vergleich mit In-vitro-Fleisch nicht so positiv. Natürlich, das ist ja was nur der Verbrauch von Strom angeht. Wenn man aber davon ausgeht, dass diese Art von Massentierhaltung oder industrielle Produktion natürlich ethische und politische Probleme mit sich bringt, dann ist man sozusagen, öffnet man eine andere Dimension. Aber wenn man sozusagen ja rein von Effizienz von Strom zum Beispiel vergleicht, ist sozusagen der Parameter auch doch sieht ein bisschen anders. Diese ganzen Projektionen sollten Sie aber als provisorische Kalkulationen nehmen, weil, wie schon gesagt haben, es gibt keine standardisierte industrielle Verfahren für die Produktion von In-vitro-Fleisch. Es gibt keine Bioreaktoren, der uns jetzt so viel In-vitro-Fleisch geben kann. Sie sind nur Prototypen. Das heißt, diese Kalkulationen sind interessant und wichtig für die Forschung und diese Innovationen zu orientieren, aber die sind ja nicht ausschlaggebend. Deswegen eine Bitte, wenn Sie irgendwann in Zukunft was lesen und sagen, man kann ja hier und da, also mit Zahlen, die mit einer Robustheit oder mit Sicherheit gegeben werden, nehmen Sie das nicht so wahr, als das ist. Also nehmen Sie immer so mit ein bisschen Abstand, weil es ist jetzt unmöglich, irgendwelche robuste Prognose zu machen. Aber wie gesagt, das dient dazu. Genauso viele Unsicherheiten und Fragezeichen positive oder negative, gibt es auch bei den gesundheitlichen Vorteile oder Auswirkungen von In-vitro-Fleisch. Ich werde vielleicht anhand der fortgeschrittenen Zeiten nicht so viel im Detail sagen, aber eine Sache wollte ich Ihnen, der dritte Punkt. Also Sie haben auch gehört in dem Video und Sie wissen sicherlich, dass ein erhöhter Konsum von Fleisch in Verbindung mit bestimmten Krankheiten, Erhöhung von Risiko von Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter steht. Das ist nachgewiesen in Studien, aber man weiß nicht warum. Man weiß nicht wirklich, warum genau so ist, welcher Zusammenhang. Es gibt eine sogenannte Virenhypothese, aber man weiß da das auch nicht wirklich warum. Und sozusagen, also es gibt eine Hypothese, die sagt zum Beispiel, dass Fleischprodukte oder sogar Milchprodukte Viren übertragen, die dann diese Krankheit in den Menschen auslösen. Ist aber noch nicht sozusagen als gültige, als definitiv gültige erklärt. Aber wenn der Zusammenhang noch nicht geklärt worden ist, man weiß auch nicht, was die gesundheitlichen Auswirkungen von In-vitro-Fleisch sein werden, weil es hängt davon ab, wie viel In-vitro-Fleisch man in Zukunft konsumieren wird und welchen Zusammenhang das es tatsächlich gibt. Und genauso viele Unsicherheiten gibt es auch bei den sogenannten tierethischen Aspekten oder Fragezeichen, könnte man sagen. Also natürlich, die Idee von In-vitro-Fleisch ist, Gewebe zu herzustellen, ohne dabei die ganzen Tiere zu töten. Und es ist unschlagbar und es ist wahr, dass wenn man eine Muskelbiopsie nimmt, man braucht ja nicht das Tier zu töten. Man braucht ja nur sozusagen eben Zellen zu entnehmen, mit einer Prozedur, die ein bisschen Schmerzen zubereiten, aber jetzt nicht so große Schmerzen. Und die Tiere, die können ja weiter leben sozusagen. Die müssen nicht getötet werden. Aber zum Beispiel in unseren empirischen Studien, in unseren empirischen Arbeiten, auch mit sogenannten Fokusgruppen, wir haben mit bestimmten Bürger und Bürgerinnen aus Deutschland in Dialoge getreten mit einem Format, das heißt Fokusgruppen. Und viele haben sich gefragt, ist die Muskelbiopsie wirklich so unproblematisch für die Tiere? Na, es ist ja wirklich mit kein Leid verbunden und mit einem geringen Leid. Wie werden die Tiere gehalten und so weiter? Und in diesem Video spricht man, in diesem Video und insgesamt in der Innovation von In-vitro-Fleisch spricht man insgesamt von besseren Haltungsbedingungen, Animal Welfare, das besser gewährleistet werden kann als bei der Fleischgewinnung, was wir heute kennen. Aber es ist tatsächlich offen und es gibt ja sozusagen niemand, die redet darüber, was werden wir mit diesen Tieren tun? Wie werden sie leben? Post zum Beispiel in einer Publikation spricht von einer Züchte der Tiere, aus denen Stammzellen geworden werden. Während wir jetzt zum Beispiel Tiere züchten, damit sie mehr Muskel produzieren und dass es alles standardisiert ist und bestimmte Geflügel, dass die dann viel Fett auf ihre Flügel einsetzen und so weiter. In Zukunft mit In-vitro-Fleisch wird eine spezialisierte Zucht, damit diese Tiere sozusagen effizient oder gut geeignet sind als Stammzelltierspender oder als Tier, die, von denen man Stammzellen gewonnen werden kann. Andere Innovatoren beschreiben stattdessen freie Tiere. Sie sagen, die Tiere werden frei leben, die werden ein gestörtes Leben und ab und zu werden wir nur mit einer Muskelbiopsie diese Zellen nehmen. Man weiß es nicht, wie die Zukunft dieser Tiere aussehen wird. Deswegen kann man auch nicht so belastbare Aussagen über die Tierhaltung, wie viel Leid involviert werden wird in diesen sozusagen künftigen Tierhaltung. Und dann gibt es natürlich das Problem der fetale Kälbersäuerung, das noch nicht sozusagen gelöst worden ist. Ich weiß es nicht, wie lange ich es noch reden soll, weil...
Sie müssen sollen.
Nee, weil ich weiß nicht, wie lange diese Veranstaltung insgesamt dauert. Deswegen...
Also Sie können gerne noch eine Viertelstunde reden.
Okay, aber ich versuche 10 Minuten maximal. Genau, und der Vortrag trägt den Titel Visionen als Instrumente der Technikfolgenabschätzung. Ich werde sehr kurz hier gehen. Was macht die Technikfolgenabschätzung? Die Technikfolgenabschätzung erforscht wissenschaftliche und technische Entwicklungen in Bezug auf systemische Zusammenhänge und Technikfolgen und entwirft Handlungs- und Gestaltungsoptionen. Ein Teil von der Technikfolgenabschätzung ist tatsächlich die Politikberatung. Also unser Institut hat auch ein Büro in Berlin, das Büro für Technikfolgenabschätzung für den Deutschen Bundestag, wo Abgeordnete aus dem Bundestag zum Beispiel Themen in Auftrag geben an dieses Büro, das heißt TAP, und die erstellen dann wissenschaftliche Berichte, die dann auf unterschiedliche Art und Weise von den Bundesabgeordneten verwendet werden oder gar nicht oder ignoriert werden. Das liegt nicht in unseren Händen, aber ist eine Form von Politikberatung. Dann andere Funktionen sind Frühwarnung, Früherkennung von Risiken, zum Beispiel bei technologischen Entwicklungen, aber auch Konflikterkennung und Bewältigung mit der Öffentlichkeit und eine Art gesellschaftliche Lernen über Technik und Folgen. Und was machen wir eigentlich in diesem Projekt über In vitro Fleisch? Also nicht nur bei In-vitro-Fleisch, bei vielen anderen Innovationen. Wir haben ein bisschen ein Problem, wenn wir über so Innovationen reden, die schon da sind, aber sehr weit doch in Zukunft liegen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt keine standardisierte Verfahren für eine Massenproduktion von In-vitro-Fleisch. Das heißt, es gibt sehr viele Hypothesen, sehr viele Zukunftsvorstellungen, aber es gibt ja nicht so viele robuste Daten, an denen man sich beziehen kann, um Kalkulationen zu machen und vielleicht auch eine angemessene Politikberatung machen und so weiter. In Dialog mit der Öffentlichkeit tritt man, aber es gibt sehr viele Fragezeichen und sagt, okay, aber wir wissen nicht, welche Umweltauswirkungen können wir nicht kalkulieren und dies und jenes, was machen wir? Und das ist ja nicht nur für In-vitro-Fleisch, sondern auch für viele andere Innovationen. Und deswegen hat sie die Technikfolgenabschätzung Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir sollen eine Methode finden, wie man von der Zukunft redet, von der Zukunftsvorstellung. Und wir verwenden in unserem Projekt den Begriff Visionen, wie Sie von dem Titel gehört haben, die wir als etwas sehr Kompliziertes definieren. Und zwar als sozioepistemische Praktiken, die Bedeutungen generieren, Aktivitäten orientieren, sowie neue soziale Ordnungen bilden können. Was bedeutet das? Das bedeutet also, erstmal geht man davon aus, dass eine Innovation, eine Technik nicht einfach so boom von den Himmel fällt und kommt in der Gesellschaft und da kann man alles vorhersehen, sondern eine Innovation wächst in einer Gesellschaft, widerspiegelt bestimmte Werte, Wertevorstellungen, bestimmte Ideen, natürlich nicht von jedermann, weil es gibt ja immer Unterschiede, aber wächst in einem gesellschaftlichen Kontext und interagiert mit der Gesellschaft. Man spricht in der Technikphilosophie und in anderen Disziplinen von einer Kokonstruktion von Wissenschaft und Wissen und Gesellschaft. Und diese ganzen Interaktionen sozusagen interessieren viele Disziplinen, unter anderem natürlich Technikfolgenabschätzung. Wenn aber eine Innovation sehr viel in Zukunft liegt, dann geht, wie kann man sie analysieren? Man kann ja nicht so viele Prognosen machen, wie robuste, wie ich es schon gesagt habe, weil es gibt so viele Unsicherheiten. Deswegen haben wir uns gedacht, was können wir wirklich analysieren? Wir können Zukunftsvorstellungen in der Gegenwart analysieren. Das heißt, es geht nicht um eine Vorhersehen der Zukunft, eine Kristallkugel, sondern was sagen unsere Zukunftsvorstellungen, die wir in der Gegenwart haben, über unsere Gesellschaft von heute. Und da haben wir versucht, auch an Beispiele von In-vitro-Fleisch sozusagen. Und ich habe eigentlich eine Publikation, die jetzt nächstes Jahr kommt, gerade geschrieben mit einer Kollegin über Visionen, am Beispiel von In-vitro-Fleisch und an anderen Beispielen geschrieben, wo wir vier Funktionen sozusagen von diesen Visionen erklärt haben. Und eine, und da komme ich natürlich zu dem Beispiel von In-vitro-Fleisch, ist erstens die Visionen, die dann als Schnittstelle die Übergänge zwischen Gegenwart und Zukunft ermöglichen. Und was bedeutet in Bezug auf In-vitro-Fleisch? Ich habe Ihnen gesagt, In-vitro-Fleisch wird irgendwann mal als Lösung für die Ernährung der Zukunft präsentiert. Nicht nur als ein Objekt von Tissue Engineering, sondern tatsächlich als unsere Ernährung der Zukunft. Das heißt, sie überbrückt praktisch eine Situation von der Gegenwart in der Zukunft. Und sie fängt damit an, indem sie den heutigen Fleischkonsum und Fleischproduktion problematisiert. Und in diese Schnittstelle ist auch konstruiert, indem sich auf hypothetische, selektierte Daten und Szenarien Bezug nimmt, die präsentiert werden, als ob sie Prognose wären. Ich habe Ihnen gesagt, die Innovatoren sind immer sehr optimistisch und sagen, in 3-5 Jahren kommt die Vitrofleisch auf den Markt, es wird so und so viele den Preis haben und so weiter. Das passiert auch bei anderen Innovationen. Und aber wenn man sozusagen wirklich akribisch guckt, das sind ja nur hypothetische und selektierte Daten und nur Szenarien, das ist nicht so robust. Und natürlich, und das ist ja wichtig und vielleicht haben Sie auch in dem Video gehört, die Idee von In-vitro-Fleisch, die Schnittstelle zwischen Gegenwart und Zukunft funktioniert, weil man sagt, am Ende ist Jay Brin von Google hat gesagt, wir haben drei Lösungen. Ne? Entweder bleiben wir in der Situation, wie wir sind, ignorieren das Problem der Fleischproduktion, oder wir werden alle Vegetarier, das ist aber nicht realistisch. Oder wir brauchen etwas Neues, die Innovation in Vitrofleisch. Und die sozusagen, diese Schnittstelle zwischen Gegenwart und Zukunft funktioniert, weil man die andere alternative Lösungen marginalisiert und vermindert, nämlich die Lösung vor allem für einen anderen Ernährungsstil sozusagen. Visionen, die zweite Funktion, wirken auch als Kommunikationsmedien und das ist ja natürlich für Sie ganz interessant, zwischen verschiedenen Diskursen und ziehen verschiedene Interessen an. Und das sind ja diese Durchbrüche von dem Film und die Pressekonferenz von Maxwell, von denen ich ja schon gesprochen habe. Es ist die Transformation eines wissenschaftlichen Objekts in die Lösung für eine nachhaltige Ernährung. Sie koordinieren, dritte Funktion, koordinieren verschiedene Aktivitäten. Und es ist interessant, weil, wenn Sie sich an die Geschichte erinnern, ich hatte gesagt, dass relativ früh eine Tierschutz-Tierrechtsorganisation wie PETA gedacht hat, oh, In-vitro-Fleisch ist eine interessante Sache, da können wir wirklich sponsern und so weiter. Also plötzlich entstehen durch diese Innovationen neue Allianzen, also ein Teil von Tierschützern und ein Teil von Aktivisten für Tierrechte, nicht alle, weil das ist ja auch kontrovers, jedenfalls ein Teil davon alliieren sich ja mit Fleischkonsumenten, mit denjenigen, die Fleisch essen und sagen, oh, mit In-vitro-Fleisch können wir uns vereinigen. Ne? Während früher blieben sie sozusagen gegenseitig. Und die letzte ist, dass natürlich Visionen eine sehr starke normative Kraft besitzen. Ich habe Ihnen gesagt, es ist diese typische Win-Win-Strategie, die wird ja präsentiert als gut für die Umwelt, für den Menschen, für das Tier. Es gibt keine Nachteile. Das heißt, sie lebt sozusagen diese Visionen sozusagen in der Gegenwart, lebt von dieser normativen Kraft. Und die lebt aber natürlich auch dadurch, dass bestimmte Sachen auch offen bleiben und sozusagen ein bisschen im Hintergrund. Zum Beispiel die Vorteile für die Tiere. Die sind jetzt nicht, oder beziehungsweise die Zukunft von den Tieren und von der Tierhaltung wird nicht so sehr sozusagen thematisiert. Und diese vier Funktionen von den Visionen haben wir teilweise auch in Interview gefunden, die wir mit Stakeholder und Experten in Deutschland sozusagen und teilweise auch international geführt haben. Und ich hatte hier ein paar Zitate. Erstmal, es gibt sozusagen neue Allianzen. Ich hatte Ihnen gesagt, Forschung und Innovatoren und auch die Fleischkonsum verteidigen, könnte man sagen, aber auch sogar ein Vertreter einer Tierrechtsorganisation, die sind eigentlich für diese sogenannte pragmatische Argumente für In-vitro-Fleisch. Und zwar die beiden treffen sich in der sozusagen Förderung von In-vitro-Fleisch, aber aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Der Forscher und Innovator sagt, wir wollen ja weiter Fleisch konsumieren. Und der Vertreter einer Tierrechtsorganisation sagt, das ist der schnellste Weg, um die Leute weg vom Fleisch zu bekommen, von traditionellem Fleisch und das weg von Tod und von Tieren und weg von großen Leid. Und das ist die vorletzte Folie, ich hatte ein anderes Beispiel, wo eben konträr sozusagen aus unserem Interview die Vision, die normative Kraft nicht zugestimmt wird, die Innovatoren geben wollen, und zwar die Marginalisierung von Alternativlösungen. Es gibt in Deutschland tatsächlich einen großen Kontrast zwischen denjenigen, die denken, In-vitro-Fleisch ist die Lösung, der schnellste Weg, um das Problem von Fleischkonsum und Fleischproduktion zu lösen. Und es gibt sozusagen eine Bewegung, die Biolandwirtschaft und ökologische Tierhaltung sozusagen verteidigt, die eben sagt, die richtige Alternative für eine Ernährung der Zukunft ist Reduktion von Fleisch, und das heißt weniger Fleisch, aber bessere Fleisch mit einer anderen Tierhaltung als die Massenproduktion. Und da ist es ein krasser Kontrast, und das ist interessant, dass unsere Ergebnisse, dass zum Beispiel diese Marginalisierung von Alternativlösungen gar nicht von den Innovatoren tatsächlich wahrgenommen wird. Und kurze abschließende Bemerkungen, weil das Projekt ist noch nicht abgeschlossen und ich habe auch keine fertige Meinung zu dieser Innovation. Es ist ja auch irgendwie alles sehr im Fluss. Wir können ja festlegen, dass es unmöglich ist, von In-vitro-Fleisch zu reden, ohne von Fleisch zu reden. Alle unmittelbar natürlich reden von beiden. In-vitro-Fleisch bietet die Gelegenheit, das Bewusstsein für die negative Seite der Fleischproduktion und Fleischkonsum zu fördern. Und die Sinnhaftigkeit von Ernährung ist wichtig, weil Ernährung nicht nur vor allem in wohlhabenden Gesellschaften wie unsere eine biologische Notwendigkeit ist. In-vitro-Fleisch und Fleisch sind keine reine biologische Entitäten, sondern kulturell und gesellschaftlich konstruierte Entitäten. Also wenn man von Ernährung spricht, man spricht ja nur, ob es irgendwelche Nahrungswerte hat, sondern auch, ob man das zusammen essen kann, ob es ein Objekt der Konvivialität ist, was bedeutet in der Gesellschaft den Stellenwert von Fleisch und so weiter. Und wir finden auch, dass die Einbindung der Gesellschaft wichtig ist, um konkurrierende Lösungsansätze sichtbar zu machen. Und damit wird der Fokus von der Innovation, eine technische Innovation In-vitro-Fleisch, zu einem nicht-technischen Problem gelegt, verschoben. Und diese nicht-technische Probleme ist die Ernährung der Zukunft, weil man kann ja sicher Gedanken darüber machen, ohne dass man jetzt unmittelbar nur einen technischen Zugang hat. Und deswegen glaube ich, dass die Visionen von In-vitro-Fleisch einen Diskurs über die Zukunft von Fleisch auch ermöglichen. Ja, vielen Dank.